Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattis. Ein Blick in die Zeitungen vor dem Pfingstwochenende ist ernüchternd. Bei den Veranstaltungstipps finden sich Partys, Konzerte und Sonderprogramme vieler Kulturinstitutionen. Wer da nichts für sich findet, ist selbst schuld oder kirchlich interessiert. Denn auch wenn es bei vielen Veranstaltungen im Titel vorkommt, mit dem Pfingstfest hat es in der Regel nichts zu tun. Die Kirche scheint keinen Eventfaktor zu haben, Pfingsten schon gar nicht. Dabei war das Urpfingstfest Dynamik pur, Gottes Dynamik für eine veränderte Welt. Das Fest des Heiligen Geistes, der in charismatischen oder pfingstlichen Gemeinden ganz besonders ernst genommen wird. Aber ansonsten scheint Pfingsten untergegangen zu sein. Stimmt das? Weit und breit nichts zu spüren von der Dynamik des Geistes Gottes? Pastor Matthias Walter hat hoffentlich ein paar Antworten darauf. Hallo Matthias.
Hallo Gerrit.
Pfingsten, Pfingstferien, alle sind unterwegs, frei und weg. Der Grund ist egal, wen interessiert schon Pfingsten? Die Kirchen betrachten es als ihren Geburtstag, aber die Feier scheint ja Jahr für Jahr ins Wasser zu fallen. Das war nicht immer so, wenn ich das richtig sehe, Matthias.
Ja, du hast recht. Und ich habe wieder mal eine Geschichte mitgebracht. Eine kleine Kirche in Sizilien. Der Pfarrer liest die biblische Geschichte über die Ausgießung des Heiligen Geistes vor. Dann, so war es üblich, lässt man eine Taube fliegen. Und alle in der Kirche wissen, wem sich die Taube auf die Schulter setzt, dem ist eine besondere Erleuchtung sicher. Der Lehrer schreibt ein Buch, nachdem die Taube auf ihm gelandet ist. Der Bürgermeister lässt kurz darauf die lang ersehnte Wasserleitung bauen. Im Dorf nennt man sie deshalb auch die Wasserleitung des Heiligen Geistes. Und ein dubioser Verwalter des städtischen Armenhauses entschließt sich, mit dem unterschlagenen Geld eine kleine Kapelle zu errichten. Dann aber kommt ein neuer Pfarrer. Er hält nichts von solchen Spielchen, traut sich aber auch nicht, die alte Tradition einfach abzuschaffen. Und so lässt er am Pfingstsonntag die Türen der Kirche weit aufmachen. Er hofft, dass dieses Mal die Taube aus der Kirche fliegt. Doch die denkt gar nicht daran. Nachdem sie im Kirchenschiff ein paar Kreise gezogen hat, landet sie direkt auf der Schulter des neuen Pfarrers. Der läuft rot an, ihm ist das wahnsinnig peinlich. Aber die Leute applaudieren, denn jetzt ist ganz klar, auch bei diesem Pfarrer wird der Heilige Geist über kurz oder lang etwas bewirken. Er wird seinen Job richtig gut machen.
Das ist eine coole Geschichte, aber Pfingsten in der Bibel war ja nicht ganz so.
Nein, natürlich nicht. Pfingsten ist eine lange Geschichte, jedenfalls eine Geschichte mit einer Vorgeschichte. Aber ich will's kurz machen. Die Freunde von Jesus sind nach seinem Tod, seiner Auferstehung und seinem merkwürdigen Verschwinden an Himmelfahrt in Jerusalem beieinander. Jesus hat ihnen schließlich gesagt, bleibt hier und wartet, was passieren wird. Ihr werdet erleben, wie euch eine besondere, neue Kraft erfasst. Und tatsächlich, eines Tages, als die Leute wieder einmal beieinander sind, kommt plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. So erzählt es die Bibel. So etwas wie züngelndes Feuer ließ sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder und sie begannen in eigentümlich fremden Sprachen zu sprechen. Das waren fremde, aber trotzdem verständliche Sprachen. Viele Menschen, die nach Jerusalem als Pilger gekommen waren, konnten sie verstehen.
Dann ist das also nichts fürs stille Kämmerlein hinter verschlossenen Türen für ein paar exklusiv Eingeweihte.
Nein, das Brausen, von dem die Bibel berichtet, muss tatsächlich ein akustisches Phänomen gewesen sein, weithin hörbar. Was die Menschen dann sahen und hörten, hat allerdings nicht alle überzeugt. Während die einen staunten, waren die anderen sich sicher, die haben doch nur zu viel getrunken. Aber Petrus, der Anführer der kleinen Schar von Jesus-Freunden, erfasst die Situation richtig. Er beginnt von Jesus zu erzählen, denn für ihn ist jetzt endgültig klar, dieser Jesus war wirklich Gottes Gesandter, der Messias, der Christus. Und mit dem Pfingstereignis ist für sie ebenfalls klar, Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Er hat seinen Geist geradezu ausgegossen und sich auf neue Weise erleben lassen.
Neu erleben lassen heißt, es war auch schon vorher erlebbar. Die Sache mit Gottes Geist ist dann keine Pfingsterfindung. Die gesamte Geschichte der Welt und der Menschheit, behaupten biblische Zeugen ja, ist eine Geistgeschichte. Schon bevor Gott sich zur Schöpfung entschließt, heißt es ja, über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Und die Bibel ist voll von anderen Geschichten von Menschen, die, immer sehr unterschiedlich, auf ihre Weise vom Geist Gottes erfüllt waren. Darunter einige merkwürdige Personen, die vom Geist Gottes geradezu überfallen werden. Sie kriegen neue Kraft, neue Fähigkeiten, sehen weiter, haben einen göttlichen Durchblick. Wenn der Geist Gottes antritt, ist das mehr als der Anstoß zur Kirche, mehr als eine nette Geburtstagsfeier einer Institution. Damals in Jerusalem hat jeder etwas vom Geist Gottes gespürt. Die vielen Flämmchen, von denen erzählt wird, zeigen es ja. Es ist ein und derselbe Geist, der aber setzt sich jedem ganz individuell auf die Schulter. Die sind begeistert im wahrsten Sinne des Wortes, Feuer und Flamme, aber das gibt's ja nicht nur da. Wahre Fußballfans sind das auch und ein tolles Konzert kann einen ja auch total erfassen. Oder fang mal an, mit mir übers Fahrradfahren zu reden, dann sitzen wir morgen noch hier. Kurz, ist diese Form der Begeisterung die gleiche wie die von Pfingsten? Wie fühlt sich das an? Wie kann ich das erleben?
Ja, in der Grunderfahrung ist das ganz ähnlich, wenn Menschen sich fürs Fahrradfahren oder andere Dinge begeistern. Aber wir sprechen hier ja von einem besonderen Geist, der die Menschen in Beschlag nimmt. Dann ist das aber total verschieden, weil wir Menschen ja sehr verschieden sind. Es gibt weder einen Einheitsglauben noch ein Einheitsgefühl oder ein Einheitserlebnis. Ich will sagen, wie ich das erlebe. Gottes Geist spüre ich dann, wenn ich ganz tief in mir angesprochen werde. Ich spüre dann, dass etwas in mir zum Klingen kommt, dass es da so etwas wie eine ganz besondere Resonanz gibt. Ich gehe sonntags gerne in den Gottesdienst und wenn die Predigt gut ist, dann fühle ich mich angesprochen. Immer wieder bleibt mir ein Wort oder ein Satz hängen, der mich ganz tief trifft. Ich spüre dann, der hat etwas mit mir zu tun. Ein neuer Gedanke, ein neuer Geist kommt quasi in mich hinein. Das gibt mir Mut und Hoffnung. Ich fühle mich geradezu erfrischt und wie aufgetankt. Das ist aber nicht nur bei christlichen Veranstaltungen wie einem Gottesdienst so. Es passiert mir auch, wenn ich Musik höre oder beim Besuch einer Gemäldegalerie oder beim Spaziergang durch den Wald. Irgendetwas Neues, Überraschendes ergreift mich und berührt mich. Aber auch durch andere Menschen wirkt der Geist. Ich erinnere mich gut an einen Freund. Wir hatten lange über meine Probleme und Fragen gesprochen. Ich hatte keinen Ausweg mehr gesehen und plötzlich stand er einfach auf, nahm mich in den Arm und sprach mir den Segen zu. Irgendwie war das, als ob Gott selbst mich in den Arm genommen hätte. Das war ein ganz merkwürdiger, geradezu heilender, segensreicher Geist, der da im Raum war.
Das geht ja jetzt wirklich sehr tief, ist sehr persönlich, nichts zum Groß hinausposaunen. Zu den Tendenzen, den Heiligen Geist mit einer allgemeinen Methode sicher erfahrbar zu machen, passt das kaum. Ich nehme an, solchen Tendenzen stehst du dann auch sehr kritisch gegenüber.
Ja, ich gebe zu, dass ich damit persönlich große Schwierigkeiten habe. Jesus hat nicht eine Taube als Bild für den Heiligen Geist verwendet, sondern er hat von einem Wind gesprochen, weil der so unterwegs ist wie der Geist. Jesus sagt, der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur raus. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Der Geist ist also eine geheimnisvolle Kraft, die in uns Menschen, aber auch in der Welt wirkt. Es sind Phänomene, die wir erleben können, aber nicht machen. Machen können wir sie nicht. Sie lassen sich nicht konservieren, sie sind flüchtig, nur für den Augenblick. Doch ihr Eindruck bleibt uns lange erhalten, auch wenn ich sie nicht erklären kann.
Solche Erlebnisse kennen natürlich auch Menschen anderer Religionen. Muss ich als Christ dann nicht also davon ausgehen, dass Gott sich nicht exklusiv in der christlichen Religion zeigt, sondern dass er auch in anderen Religionen erfahrbar ist, dass sich sein Geist auch dort zeigen kann?
Das ist natürlich eine unter uns Christen umstrittene Meinung. Ich teile sie, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass mein Geburtsort und meine kulturelle Prägung darüber entscheiden, ob und wie ich Gott erfahre. Und wenn Gott einzig und allein in der Kirche bei den Christen erfahrbar wäre, dann wäre das aus meiner Sicht doch ein sehr kleiner, geradezu provinzieller Gott. Aber umgekehrt ist die Kirche natürlich nichts ohne den Heiligen Geist. Insofern ist das schon richtig, dass das Pfingstfest damals in Jerusalem die Geburtsstunde einer neuen Gemeinschaft von Menschen ist, die an Jesus Christus glauben und die ihr Leben nach seinen Maßstäben ausrichten wollen. Sie treffen sich in den Gemeinden und bilden die Kirche. Die Kirche ist aber weit mehr als nur die katholische, evangelische oder freikirchliche, methodistische Kirchengemeinde am Ort.
Natürlich, ohne den Geist Gottes ist die Kirche eine leere Hülle. Manche Kritiker meinen ja, so sei es längst. Aber unabhängig von solchen Einschätzungen, es wäre sicherlich eine ungeheure Arroganz, würden die Kirchen beanspruchen, nur bei ihnen sei der Geist Gottes anzutreffen. Nur, woran erkenne ich denn, ob irgendwo der Geist Gottes herrscht? Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles, was auf den ersten Blick nach Gottes Geist aussieht, muss es auch sein.
Richtig, deshalb war den ersten Christen die Unterscheidung der Geister wichtig, wie sie es nannten. Das erste Kriterium der Unterscheidung war für sie der Glaube an Jesus Christus. Ob jemand vom Geist Gottes erfüllt ist, das ist, so die Bibel, an Folgendem zu erkennen. Dieser Mensch wird bekennen, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut von Gott zu uns gekommen ist. Wer das leugnet, hat nicht den Geist Gottes. Wenn wir einmal davon ausgehen, dass es stimmt, was ich behaupte, dass es auch in anderen Religionen so etwas wie Geisterfahrungen gibt, die auf Gott zurückverweisen, dann braucht es natürlich Kriterien, um sie einordnen zu können. Ich meine, das wichtigste Kriterium ist nicht nur der Glaube an Jesus Christus, sondern eben auch sein Gottes- und Menschenbild. Gott ist die Liebe, das war sein Thema. Gott geht dem Menschen nach, verzeiht ihm bedingungslos und ist unendlich barmherzig. Das heißt dann umgekehrt, wo es unmenschlich zugeht, lieblos und lebensfeindlich, da ist der Geist Gottes bestimmt weit weg. Das wäre für mich eines der wichtigsten Kriterien. Und nicht alles, was Menschen begeistert, ist auch ein Gottesgeschenk. Das haben die ersten Christen ebenso schnell gemerkt. Prüft die Geister, haben sie sich deshalb selbst gesagt. Prüft die Kräfte, die auf euch einwirken und einwirken wollen, und fragt euch, welchen Geist will ich in mein Leben lassen? Wer soll bestimmen? Prüfen heißt also etwas beurteilen auf seinen Wert, auf seine Haltbarkeit hin. In diesem Fall auf den Wert, ob etwas mein Leben tragen kann, ob es ihm eine gute Richtung gibt.
War das dann auch der Grund, warum die ersten Christen so einen großen Wert darauf gelegt haben, dass ihr Christsein ganz bestimmte Auswirkungen hat? Dass nicht in erster Linie ihre Überzeugung, wohl aber der Geist Gottes in ihnen wirkt und dass er sichtbar nach außen wirkt? Früchte des Geistes heißt es ja im Neuen Testament immer wieder, lebensdienliche Verhaltensweisen und Eigenschaften sollen das sein. Was mich daran fasziniert, die Menschen haben aufgehört, sich für den Mittelpunkt der Welt zu halten und haben angefangen, nacheinander zu fragen. Die klassischen Grenzen zwischen Arm und Reich, Sklave und freier Mann, Jude und Nichtjude, Mann und Frau sind da ja plötzlich gefallen. Die Menschen haben angefangen, den Menschen so zu sehen, wie Jesus es vorgemacht hat, eben als Mensch, der von Gott geliebt ist.
Genau deshalb ist die Taube als Symbol für den Heiligen Geist gar nicht schlecht gewählt. Zwar denke ich, dass man die Tauben damit ein wenig verklärt. Manchmal sind sie ja eher eine Plage. Und so friedliebend, wie man es ihnen nachsagt, sind sie es gar nicht, sagen die Biologen. Aber eines zeichnet die Tauben aus. Taubenpärchen, heißt es, bleiben sich ein Leben lang treu. Und deshalb sind sie ein Symbol der Liebe. Und damit wäre auch die Verbindung zu Gottes Geist hergestellt. Denn wenn Gott die Liebe ist, dann ist sein Geist auch der Geist der Liebe und die Kraft der Liebe. Und zwar ein Leben lang, in jeder Lebenslage.
Für mich sind Tauben ja eher laut flatternde Vögel, die nicht unterzukriegen sind und landen, wo es ihnen gerade passt. Aber auch das könnte ja ganz passend sein. Der Geist Gottes lässt sich nicht festlegen, weht, wo er will, wie es heißt, ist ebenfalls nicht unterzukriegen. Ist halt die Frage, ob er sich auch niederlässt, wo man ihn gar nicht haben will. Zum Beispiel auf der Schulter eines Pfarrers, der die Taube doch eigentlich loswerden wollte. Wie ist das denn überhaupt mit den Pfarrern, mit den Pastoren? Diesen Beruf kann man doch kaum ausüben, wenn man nicht begeistert ist von Gott. Ist damit auch der Draht zu Gott direkter?
Das kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Gerade wegen Pfingsten. Natürlich wäre es fatal, wenn ein Pastor oder ein Pfarrer keinen Draht zu Gott hätte und wenn ihm jede Begeisterung für Gott und durch Gott fehlen würde. Aber Pfingsten zeigt doch, der Geist Gottes erfasst alle Menschen, nicht nur Petrus, den Anführer des damaligen Freundeskreises von Jesus. Gottes Geist ist gewissermaßen anarchisch. Er lässt sich nicht vereinnahmen. Petrus hat damals in Jerusalem an eine alte biblische Prophezeiung erinnert. Dort heißt es, dass Gottes Geist auf alle Menschen kommt. Auf der anderen Seite gilt aber auch, er weht zwar, wo er will, aber wo ich ihn ausdrücklich nicht haben will, da drängt er sich mir auch nicht auf. Der alte sizilianische Dorfpfarrer, von dem ich vorhin erzählt habe, der war klug. Wahrscheinlich war es einfach ein Zufall, wohin sich die Taube im Pfingstgottesdienst setzte. Aber mit diesen Menschen passierte etwas. Die Taube auf ihrer Schulter konnten sie als ein Zeichen verstehen, als ein besonderes Signal Gottes. Es hat neue, völlig ungeahnte Kräfte bei diesen Leuten freigesetzt. Der eine baut eine Wasserleitung, der andere stiftet eine Kapelle. Beide können also völlig neu mit ihrem Geld umgehen, müssen nicht mehr alles nur für sich behalten, sondern können es verschenken, etwas für andere tun. Ein anderer wird kreativ und schreibt ein Buch. Diese Menschen öffnen sich für einen neuen Geist in ihrem Leben. Und das könnte man ja auch für diesen neuen, jungen Pfarrer hoffen, bei dem sich die Taube dann doch schließlich niederlässt.
Dazu passt ein Bibelvers, der mich immer wieder beschäftigt. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, keinen Geist der Furcht, sondern einen Geist, der uns mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit erfüllt. Der Heilige Geist ist also eine Kraft zum Leben, ein Geist, der aktiv macht, der uns aufeinander zugehen lässt, und zwar auch außerhalb der Kirche im normalen Alltag. Er verändert uns und damit auch, wie wir leben.
Richtig, mit einem schönen Pfingstgottesdienst am Sonntagmorgen ist es nicht getan. Ob der Geist Gottes mich erfüllt und prägt, mir Lebensmut und Hoffnung gibt, das zeigt sich bei der Arbeit, bei der Erziehung meiner Kinder oder im Umgang mit meiner Frau, in meiner ganzen Lebensführung und Lebenseinstellung. Nicht umsonst hat Jesus selbst den Geist als einen Beistand, Anwalt, quasi als einen Wegweiser durchs Leben bezeichnet. Das Wichtigste ist aber, finde ich, dass er Jesus lebendig werden lässt, dass mich seine Worte ganz persönlich betreffen, motivieren und bewegen.
Gottes Geist verändert uns von Grund auf, er macht uns offen für andere, gibt uns Mut, das Leben anzupacken, aber so sehr er auch weht, wo er will, drängt er sich uns doch nicht auf. Vielen Dank, Pastor Matthias Walter, zu Pfingsten und seinen Folgen. Mein Name ist Gerrit Mattis, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.